für das. Jeder, der dich glaubt, wird nicht verloren gehen. Das hast du selber versprochen. Und an dem darf man festheben. Amen. Also, meine neue Predigtserie fängt heute an. Und zwar haben wir als Gemeindeleitung, eigentlich im Forum kurz erzählt, aber auch vorhin schon informiert gehabt, wir möchten lernen, miteinander geistlich umzugehen, eine geistliche Kultur leben. Und das ist immer so etwas Schwieriges. Kultur ist etwas, wo, ja, wo fängt das an? Also, ist interessant, jetzt, wenn ich meine Kultur als Kindheit schaue, wir sind eine Familie gewesen, die sehr sparsam leben müssen. Wir haben wirklich nicht jeden Franken, sondern jeden Rappen fast umgekehrt als Kind, oder als ich Kind war. Und ich mag mich erinnern, ich war im Kindesgarten. Eines der einschneidendsten Erlebnisse im Kindergarten. Wir hatten jeden Mittwoch Birchenmüsli und ich habe die Birchenmüsli-Schüssel fallen lassen während dem Ausschlecken des Birchenmüsli. Die ist kaputt gegangen. Einfach so eine Salatschüssel. Die ist kaputt gegangen. Und die Kindergartenlehrerin sagt: Christian, los, wir brauchen nächste Woche eine neue. Du musst eine neue kaufen. Ich bin brüllend fast heimgegangen. Ich habe mich nicht mehr ganz getraut, zum heimgehen. Ich weiss nicht, wie lange es gegangen ist. Ewig. Meine Mutter hat, als ich heimgekommen bin, dann irgendwann hat sie gefunden, wo bist du gewesen? Ich habe mir Sorgen gemacht. Und ich weiss, unterwegs hat mich nur etwas beschäftigt. Wir haben das Geld nicht, um eine neue Schüssel zu kaufen. Das hat mich beschäftigt. Das ist mein einziges Problem. Ich wusste, wenn ich jetzt heimkomme, mache ich meinen Eltern ein Problem, weil wir haben das Geld nicht, um so etwas zu kaufen. Und ich habe das verursacht. Ich bin dann irgendwann heimgekommen, meine Mutter hat sich mehr Sorgen gemacht ab mir als ab der Schüssel. Wo ich erzählt habe, was das Problem ist, hat sie gesagt, weißt du was, das können wir lösen, wir gehen im Migros neu posten. Aber das geht doch nicht. Und sie hat viel Überredungskunst gebraucht. Und ich mag mich noch erinnern, bildlich, erst wo sie das Geld an der Kasse vorgenommen hat, ich weiß nicht, ob es um 5 Liebe oder ein Zehner nötig war, aber wo sie das vorgenommen hat und der an der Kasse gegeben hat, ist mein Problem gelöst gewesen. Bis dahin hatte ich Angst gehabt, wir haben zu wenig Geld für das. Es ist aber nicht so, dass meine Mutter gesagt hat, wir haben zu wenig Geld. Mein Vater auch nicht. Sondern es ist eine Kultur, die ich mitbekommen habe, weil meine Eltern transparente Sachen Geld gelebt haben mit uns als Kindern und wir das mitbekommen haben. Es hat mich tief geprägt, als Kindergärtner schon, eine Kultur von, wir haben das Geld nicht. Eine Kultur ist nicht etwas, wo man greifen kann und sagen, das ist es oder das ist es. Und genau gleich erlebe ich das in der Reich Gottes Kultur. Darum habe ich bewusst den Titel so gewählt, Leben in der Reich Gottes Kultur. Ja, was ist das? Und am liebsten hätten wir jetzt 3 Bibelverse, da steht, Reich Gottes Kultur ist, wenn das, das, das und das passiert. Nein, Jesus lehrt nicht so. Eine Kultur lernt man durch alles durch. Das heisst, wenn man die Bibel von vorderst bis hinterst anfängt zu lesen und immer wieder schaut, Gott, wie meinst du das? Dann fängt man an, die Kultur zu schmecken. Und doch versuche ich immer wieder mit Geschichten aus der Bibel und Bibelversen zu zeigen, was Gott für eine Kultur hat. Ich meine, ich habe jetzt von meiner Kultur erzählt, finanziell. Ich weiss nicht, was du für eine Kultur bekommen hast von deinen Eltern. Vielleicht haben die gelernt, grosszügig zu sein als Familie. Das kann auch eine Familienkultur sein. Oder eben sparsam. Vielleicht haben die eine Kultur gehabt, wo man viel geschwätzt hat miteinander als Familie. Oder eine Kultur, wo man viel geschwiegen hat zusammen. Das ist alles ungewertet. Aber einfach, was hast du für eine Kultur mitbekommen? Vielleicht haben die eine Familienkultur gehabt, wo man laut geworden ist miteinander. Wo man gestritten hat, ganz fest laut. Aber vielleicht haben wir auch eine Familienkultur gehabt, wo man Streit eher verschwiegen hat miteinander und nicht gestritten hat. Zumindest wörtlich nicht. Vielleicht sind wir eine Familienkultur gewesen, wo Ehrlichkeit belohnt worden ist. Oder eine Familienkultur, wo Fehler bestraft hat. Vielleicht haben wir eine Familienkultur, wo wir Zeit haben, um anzuhocken und mal schwätzen zusammen. Oder eine Kultur, die gesagt hat, nein, wir müssen arbeiten. Ich habe jetzt einfach ein paar Ballons steigen lassen, um zu verstehen, was mit Kultur gemeint ist. Und ich glaube, alles, was ich jetzt erwähnt habe, sind nicht typische Reich Gottes Kultur, sondern es ist eine menschliche Kultur. Und wir haben gelernt, dass das normal ist und diese Kultur nehmen wir mit, auch in die Gemeinde, ins Miteinander hinein. Und da leben wir die Kultur, das ist doch normal. Wie die Lüge so schön gesagt hat am Anfang, 10 Liter Milchposten ist normal. Und wie geht jetzt das? Soll jetzt unser Normal als Gemeinde das sein, der Durchschnitt von unseren Kulturen? Ich nehme jetzt die Milch nochmal, 5 Liter. Ist das normal? Nein, es ist etwas anderes. Kolosser 3, Vers 1 und 2 schreibt der Paulus: Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz nach der himmlischen Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das aus, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Der Paulus fängt im Kolosserbrief Kapitel 3 so an und sagt: Hey, als erstes einmal, ihr seid etwas Neues, ihr seid eine Neugeburt, da ist etwas Neues entstanden. Ihr gehört neu zum Reich Gottes. Wenn ihr zum Reich Gottes gehört, gelten die Regeln vom Reich Gottes. Nehmt nicht die alte Kultur, die wir von vorne gewöhnt sind, aus dem Weltlichen mit und versucht sie ins Reich Gottes zu implantieren. Nein, schaut, wie ist das Reich Gottes im Himmel und lebt das auf Erden. Wie heisst es im Vater unser? Wie im Himmel, so auf Erden. Nicht wie auf Erden, so im Himmel. Wie im Himmel, so auf Erden. Also eine Reich Gottes Kultur geht darum zu schauen: Gott, wie bist du? Wie ist der Himmel? Wie gehen ihr um miteinander im Himmel? Wie sind ihr umgegangen im Paradies? Und was heisst das für uns, die wir hier leben? Es geht nicht darum, wie möchten wir, dass wir leben, was wäre noch angenehm für uns. Das ist nicht Reich Gottes Kultur, das ist die Basisdemokratie. Reich Gottes Kultur ist, er hat eine Kultur gesetzt und wir fangen an, sie übernehmen. Wir fangen an, in dem Sinn zu leben. Eben, richtet eure Gedanken nach dem aus, was im Himmel ist und nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Wenn wir als Gemeinde ein Ort sein wollen, wo Menschen Gott begegnen, geht es darum, dass wir eine Kultur haben, wo Gott wohnen kann. Dass er in seiner Ordnung kann sich bewegen kann, so wie er ist. Dass er uns so begegnen kann, wie er ist. Und nicht, dass wir sagen: Schau Gott, so musst du dich jetzt bewegen unter uns. Das ist unsere Kultur, bitte passt dich an. Gott sagt: Nein, nein, ihr passt sich mir an. Ich habe etwas gesetzt, das ist viel besser für euch. Und das ist sie. Es ist nicht eine Kultur, die uns kaputt macht, die uns klein macht, die uns einengt, sondern es ist eine Kultur, die uns freisetzt, eine Kultur, die uns Wert gibt, eine Kultur, wo Menschen aufblühen können. Und wir als Gemeinde wünschen uns einen Ort zu sein, wo Menschen kommen und merken: Wow, da passiert etwas mit mir. Da werde ich wertgeschätzt, da erlebe ich einen Wert, den ich habe, da erlebe ich, wie ich mit Gott in Beziehung tritt. Und das wünschen wir uns als Gemeinde. Darum treffen wir uns, darum investieren wir Zeit, Geld und was immer alles. Wir möchten, dass Gott Raum bekommt. Und das möchten wir miteinander in nächster Zeit lernen, dass Raum wächst, dass Gott seine Kultur darf etablieren unter uns. Aber eine Kultur ist nicht etwas, wo man sagt: Okay, wir wollen es ändern. Das erlebe ich zumindest bei uns daheim in der Kultur als Familie. Man will, und man hat es einmal benannt, und dann kommt eine lange Phase vom Üben und Ausprobieren. Und vom Sagen: Ja, aber so wollen wir es auch nicht ganz, noch ein bisschen anders und so weiter, korrigieren, justieren. Also wir sind uns als Gemeinschaftlich bewusst, was wir da machen mit der Reich Gottes Kultur, ist nicht etwas, was in 3, 4 Predigten gesagt ist. Wir können 100 machen, es nützt nichts. Es ist etwas, wo wir als Gemeinde anfangen zu üben, lernen, leben. Und das Üben ist das Resultat, nicht das Zuhören. Aber das Zuhören von Predigten, von dem, was vor Gottes sagt, hilft es zu verstehen, wo wir hin möchten. Aber das Üben von dieser Kultur liegt an uns allen, dass wir das miteinander üben. 2 Geschichten möchte ich morgen aufgreifen. Die eine aus dem Johannes 5, Vers 39 bis 45. Dort ist ein Streit, also Streitgespräch, nein, es hat angefangen, dass Jesus wieder mal jemanden geheilt hat. Und das hat sehr oft immer wieder ein bisschen Probleme gegeben. So ist es bei Jesus manchmal. Wenn er etwas gemacht hat, hat das provoziert, weil es entgegen der Kultur ist, die normal ist. Und gerade die Pharisäer haben sich oft angegriffen gefühlt. Die Pharisäer waren die Leute gewesen, das könnt ihr jetzt gerade unter die Leute erzählen, die wissen das jetzt neuerdings. Die Pharisäer waren die gewesen, die haben wollen das Beste machen für Gott. Die wirklich sich Mühe gegeben haben, so zu leben, wie Gott seine Gebote geschrieben hat. Die Pharisäer waren Menschen vom Gesetz gewesen, in einem guten Sinn. Sie haben das mit tiefstem Herzen wollen ganz genau umsetzen, damit sie es richtig machen. Und jetzt kommt Jesus und geht über ganz viele Gesetze hinweg. Und so hat sich die Pharisäer öfters vor den Kopf gestoßen. Jetzt haben wir uns so bemüht, das Sabbatgebot bis ins Äußerste zu halten. Und du, Jesus, setzt dich darüber hinweg und bringst so eine plumpe Erklärung von: Jeder will ein Kalb zum Brunnen ausholen, wenn es am Sabbat geht. Das war ein Anstoss an die Korrektheit der Pharisäer. Und das war auch so ein Fall. Jesus hat angefangen zu diskutieren, ich darf gerne die ganze Geschichte lesen. Ich kürze ihn ab und nehme ein paar Verse aus. Die Geschichte ist von Johannes 5, Vers 31 bis 47. Ich nehme einfach ein paar einzelne Verse daraus raus. Sie fangen an zu diskutieren und dann sagt Jesus etwas in meinem: Und der Vater hat mich gesandt und hat von mir Zeugnis gegeben. Ich habe niemals, ihr habt niemals seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen. Und sein Wort habt ihr nicht in euch wohnen, denn ihr glaubt dem nicht, den er gesandt hat. Jetzt, ihr sucht in der Schrift, den ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie ist es, die von mir zeugt. Also Jesus sagt, hey, ihr sucht in dieser Schrift. Und sagt, oh, ihr sucht in dieser Bibel. Und sucht das ewige Leben. Aber das ewige Leben bin ich, sagt Jesus. Die Bibel redet nur von mir, sagt Jesus. Und ihr sucht in dieser Bibel. Ja, schaut doch, jetzt habt ihr es vor Augen, auf viel mehr als ihr meint. Er geht dann weiter, aber ihr wollt nicht zu mir kommen, sodass ihr Leben hättet. Ich nehme nicht die Ehre von Menschen, aber ich kenne euch, dass ihr nicht Gottes Liebe in euch habt. Jesus kommt da mit recht scharfen Worten und sagt plötzlich, hey Leute, ich bin nicht darauf aus, eure Ehre zu haben. Mir geht es nicht darum, dass ihr klatscht, wenn ich etwas sage. Das ist nicht das, was ich brauche. Ich muss nicht Leute sehen, die sagen, wow. Auf das bin ich nicht aus. Ich bin nicht auf die Ehre der Menschen aus. Ich habe einen anderen Wert. Er geht dann weiter und sagt, wie sollt ihr auch glauben können, sagt Jesus. Bei euch ist jeder darauf aus, von den anderen Anerkennung zu bekommen. Nur die Anerkennung bei dem einen wahren Gott sucht ihr nicht. Also Jesus sagt, ich suche nicht Anerkennung von den Menschen. Aber ihr seid darauf aus, Anerkennung von den Menschen zu bekommen. Aber die einzige Anerkennung, die ihr bräuchtet, die wahre, die von Gott, die sucht ihr nicht. Jesus versucht nicht zu klar machen, der Pharisäer, hey, ihr lauft falsch. Ihr lauft dem Falschen an. Ihr versucht eher überzukommen von Menschen, was nicht nötig wäre. Und ich möchte jetzt ein paar Worte nicht über die Gemeindekultur, sondern über die mitteleuropäische, schweizerische Kultur verlieren. Wir leben in einer ganz starken Kultur wie die Pharisäer oder wie Jesus über Pharisäer redet. Wir leben in einer Kultur, die ganz fest darum geht, dass wir Anerkennung bekommen. Wieso oder was nehme ich das fest, stelle ich es fest? Individualismus ist etwas ganz Wichtiges. Man nennt es auch Selbstverwirklichung. Mach das Beste aus deinem Leben, ist so ein Satz. Du bist deines Glückes eigenes Schmied. Hey, wenn du willst, kannst. Hier steht die Welt offen, es ist alles möglich. Du hast noch nie so viele Möglichkeiten gehabt wie heute. Du darfst es einfach machen. Verwirklich dich. Du selber schaffst es. Kurz gesagt, du bist für dein Leben verantwortlich und es liegt bei dir, ob du Erfolg hast oder nicht. Eben Selbstverwirklichung. Und interessant ist, wenn du Erfolg hast, kommst du die Ehre rüber von den Menschen. Wenn du außerordentlich viel geleistet hast, einen riesen Einsatz gemacht hast, hat er gemeint, dann loben wir dich. Gut hast du das gemacht. Und deine Leistung wird gelobt. Wenn du viel Geld verschenkt hast in den Medien, übrigens, wenn du wissen, was Kultur ist, lest die Schlagzeilen von den Medien. In den Medien kommt damit, der hat wieder eine riesige Spende gemacht an den und den. Wow, der ist grosszügig. Und wir staunen, was der geleistet hat mit seinem Geld. Wenn jemand ein grosses, schönes Haus hat, ein neues, schauen wir es an und sagen, wow, das hast du gut gemacht, super eingerichtet, gut überlegt, gute Arbeit. Wenn du ein spezielles Auto, ein spezielles TÜV, ein neues Handy hast, wow, zeig mal, so cool, wow. Und wir so, ja, wir sind jemand. Wir haben ein gutes Auto, wir haben ein lässiges TÜV, wir haben ein lässiges Handy. Yes. Also, wir sind nicht demütig und sagen, nein, ich kann auch Freude daran, aber nicht mehr. Ja gut. Wenn du überraschend neu gekleidet bist, oh, hast du schöne Kleider. Hast du einen guten Geschmack? Wir loben immer wieder die Leistung, die wir bringen. Egal, was durchgeht. Und wir tun in die WhatsApp-Status, Facebook oder TikTok die neuesten Bilder von uns, die schönsten Erlebnisse, die wir haben, dass die Leute sagen, wow, was du erlebt hast, so cool. Boah, wo du gewesen bist, so schön. Wir suchen die Ehre der Menschen. Immer und immer wieder. Und immer wieder geht es auf das raus, was haben wir gemacht, was haben wir geleistet. Und in dieser ganzen Welt versucht jeder seinen Platz zu bekommen, dass er wenigstens an einem Eck genau ein bisschen von dieser Ehre abbekommt. Vielleicht hast du nicht die schönsten Fotos und nicht das beste Haus, dafür hast du weiss doch nicht, die beste Familie oder das schönste Erlebnis gehabt oder bist der Gescheitste, aber irgendwo suchst du deinen Platz, dass du von anderen Menschen eher überkommst für das, was du machst. Das hat Jesus voll in Schwarze getroffen, finde ich. Ja, wir schauen und suchen Anerkennung der Menschen. Und wenn wir sie nicht überkommen, dann fühlen wir uns klein und wertlos. Niemand sagt mir Danke. Niemand schaut auf mich. Niemand hat gesehen, was ich Neues habe. Man kann es auf ganz viele, auch auf subtile Arten machen. Also ich habe es bei mir entdeckt, ich kann es euch gerne verraten. Ich habe gemerkt, wenn ich früher noch viel mehr als heute, bin immer manchmal dran, ins Erzählen kommen und sagen, schaut mal, was ich erlebt habe. Und ich erzähle und versuche durch das, dass die Leute staunen an mir. Gleichzeitig hockt aber jemand neben mir und ich merke gar nicht, dass die Person wahrscheinlich noch viel mehr zu erzählen hat als ich. Vielleicht nicht so schön kann erzählen, aber mehr erzählen hat. Ja, das Problem ist, dass wir immer wieder schauen und sagen, schaut mich an. Und das ist krankhaft. Das ist krankhaft, weil wir die Ehre der Menschen brauchen und angewiesen sind, weil das ist das, was uns einen Wert gibt, wie wir die Identität an das anhängen. Und das Problem ist, dass wir alle so, ich sage jetzt, süchtig danach sind, dass wir Anerkennung und Ehre von den Menschen bekommen, dass wir gar nicht mehr frei sind, den Menschen um uns herum Ehre und Anerkennung zu geben. 1. Petrus 2, Vers 17 sagt der Petrus, ehrt jedermann. Habt die Brüder und Schwestern lieb, fürchtet Gott, ehrt den König. Ehrt jedermann. Ehret einander. Das ist ein Befehl, eine Aufforderung, macht das. Und dann, als Christen passiert es manchmal, sagen wir, oh ja, stimmt, das wollen wir. Ja, richtig, hey, hast du es gut gemacht. So, das kann ich wieder von mir erzählen. Wir rutschen ganz schnell, zwitschert von mir wieder, schnell dem anderen etwas geben und dann wieder zu mir, damit ich genug habe. Das ist keine Reich Gottes Kultur. Das ist eine tief menschliche Kultur, die abhängig ist voneinander, wo man sich selber zu Gott macht und einander gegenseitig zu Gott macht. Ich glaube, wenn wir noch tiefer verstehen, was die Reich Gottes Kultur ist, dass es uns einfacher fällt, nicht abhängig werden von der Ehre der Menschen, sondern wie Jesus sagt, eigentlich braucht man die Ehre von Gott und anfangen in dieser Abhängigkeit zu Gottes Ehrleben. Aber jetzt, wie kann man das fassen? Was ist das von Gottes Ehrleben? Wie fängt das an? Es wird mehrere Predigten zu so Themen geben. Heute ist einfach mal gemerkt, ich muss eine Einführung geben, erklären, wo wir stehen. Ich möchte es aber aufgrund von einer Geschichte bringen, die ihr zwar alle schon in- und auswendig kennt, ich weiss. Und trotzdem, der Aspekt fehlt manchmal. Also, gehen wir zu dieser Bibelstelle, die das ein bisschen erklärt. Lukas 15. Lukas 15 ist das Kapitel, wo es um Verloren geht. Also das verlorene Schaf findet dort, das verlorene Münze findet dort, der verlorene Sohn findet dort. Und dort nehme ich eine Geschichte vor. Und anstatt die ganze Geschichte vorzulesen, weil die kennen ja einen Weg, tue ich euch die Geschichte jetzt kurz in einem Bild zeigen. Sehr berühmtes Bild, es ist ein bisschen älter. 400 Jahre alt. Im 663 ist das Bild gemalt worden. Hat 6 Jahre gebraucht, bis es fertig ist. 1669 ist das Bild fertig geworden. Es hat aber Größe. Es ist 2 Meter breit und 2,5 Meter hoch. Und gemalt hat es ein Holländer, Rembrandt. Das Bild steht momentan nicht in der Schweiz, sondern im russischen Terrain. Es ist eines der berühmtesten Bilder von Rembrandt. Er hat versucht, den verlorenen Sohn, die ganze Story, in ein Bild hineinzubringen. Und an dem Bild kann man sich fast nicht satt schauen, das geht so lange, da ist so viel drin, das ist unglaublich. Ich möchte euch ein paar Sachen zeigen, da drin, einfach ein paar Ausschnitte, was das für eine Kultur ist und was es geht. Ein Ausschnitt, den ich euch zeige, ist der verlorene Sohn. Da sehen wir ihn ein bisschen näher. Es ist spannend, wie er gemalt worden ist. Er ist da mit recht kaputten Kleidern, verrissen, die Schuhe sind abgelaufen, nicht mehr halbpatzige Schuhe nur noch. Die Frisur ist rasiert. Es ist ein Ausdruck in dieser Kultur damals von Demütigung, von wertlos. Ja, das ist das, wie sich der Sohn gefühlt hat. Er ist ja, der verlorene Sohn ist ja eben bei den Schweinen. Das ist ja das tiefste, die jüdische Kultur, die es überhaupt gibt. So tief, dass es nicht mehr menschlich ist. Er war nicht mehr Mensch in dem Sinn. Und er hat ja nicht einmal dürfen essen von der Sau. Das heisst, er war tiefer als alles andere. Und der Sohn ist ja Retter gekommen und es heisst jetzt so schön, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, deinen Sohn genannt zu werden. Da kommt die Ehre zum Vorschein. Der Sohn sagt, Vater, ich bin es nicht mehr wert. Nein, ich habe den Wert nicht mehr. Ich habe den Wert verloren. Ich bin nicht mehr wert, Sohn zu sein. Das ist so, dass er vorgenommen hat. Mit dem hat er ja wollen gehen, mit dem Satz. Er hat das Sprüchchen sich immer wieder vorgesagt. Das kennen wir. Wir sagen uns so Sprüchchen auch wieder vor. Also was ich da gemacht habe, das ist nicht wert. Jetzt bin ich es nicht mehr wert, was ich gemacht habe. Und so Sätze sagt man sich immer und immer wieder. Und ich gehe stark davon aus, der Sohn hat das den ganzen Weg bis zum Vater gesagt, also, ich habe gesündigt, ich bin es nicht wert. Ja, ich bin es voll nicht wert. Was ich gemacht habe, ist ja schlimm. Was hat er gemacht? Er hat den ganzen Besitz verprasselt. Er hat so viel Hab und Gut gehabt und hat das Ganze wirklich falsch investiert. Sein ganzer Wert mit dem Zeugs war nichts mehr. Und ihr könnt noch tiefer gehen, was der Wert war und wie er gespielt hat mit dem Wert. Wir lassen es jetzt. Aber was man merkt, ist, er war das Wert, was er hatte. Wenn er kein Geld mehr hat, ist er nichts mehr wert. Und wenn er das ganze Geld noch falsch investiert hat, ist er auch nichts wert. Er hat gemerkt, er ist nichts wert. Und das sehen wir dem ganz stark, dass er nichts wert ist. Ja, der ist nichts mehr wert, so wie er aussieht. Der Rembrandt hat eine zweite Person gemalt, also mehrere, aber die zweite schauen wir an. Der ältere Bruder. Der ältere Bruder war zwar nicht direkt auf dem Bild oder gerade in dieser Szene dabei, aber auch da, der Rembrandt hat versucht, die ganze Geschichte in ein Bild jetzt zu tun. Er steht rechts nebenan, links ist der Vater und der Sohn. Er ist wert. Schaut euch mal an, wie der gekleidet ist. Ein roter Umhang, gut gesittet, sieht gut aus. Der ist es wert. Und doch stimmt etwas nicht, wenn wir den Gesichtsausdruck anschauen. Irgendetwas macht ihn unschön. Es ist seine Haltung, die ihn unschön macht. Er hat das Gefühl, er ist es wert, aber der andere ist es nicht wert. Er ist gefüllt mit Eifersucht, Neid, ja, wahrscheinlich sogar Verbitterung. Er sagt nachher so schön, wo der Vater zu ihm rausgeht und fragt, was ist los, sagt er, so viele Jahre diente ich dir, jetzt schon, und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und dann klagt er wieder und sagt, und jetzt kommt der Lump da, er sagt, dein Sohn, jetzt kommt dein Sohn, mir nichts zu tun, und der kommt retour und du nimmst den auf. Wie kannst du nur? Das ist unfair. Ich habe geleistet und ich komme nichts über. Auch er hat eine falsche Kultur mitbekommen. Eigentlich sagt der Sohn, hey, meine Leistung war gut. Ich bin würdig, dein Sohn zu sein. Ich bin würdig, den Umhang zu tragen. Ich habe es geschafft. Ich bin brav, treu und fleissig und der nicht. Ich bin es wert. Und jetzt richtest du eine neue Kultur auf, wo es dir plötzlich auch wert sein soll, zum Sohn zu sein. Das gilt nicht. Weil ich bin nur wert, weil ich geleistet habe. Ja? Der Sohn hat Mühe gehabt, den anderen annehmen, weil er auf seine Leistung aufgebaut hat mit Wert. Und das ist auch so ein Prinzip, das leider stimmt und auch unter Christen immer wieder passiert. Wir haben Mühe, Leute, die umkehren und die kein schönes Leben geführt haben, die einfach sagen, es ist gut, es ist dir vergeben, der ist wieder gekommen, es ist alles okay. Wir haben Mühe, weil wir uns bemüht haben, dass wir gut sind. Und wir haben auf das gesetzt. Die Identität ist unsere Leistung und ist nicht unser Sein. Ja, Söhne und Töchter mit Groll im Herzen haben es sehr schwer. Und sie haben es auch sehr schwer zum Umkehren und das, was ich jetzt erzähle, zu verstehen. Also wenn dir jetzt persönlich im Herzen es fängt schwer zu fallen, was da jetzt läuft, ich mache dir Mut, bleib dran und kämpfe dich durch. Wie sehr oft haben wir als Christen, die von klein auf schon Christen sind, ganz gefestigte Kultur in uns und sagen, das gilt, meine Leistung ist etwas wert vor Gott. Das, was ich gemacht habe für Gott, ist wertvoll. Ja und nein. Es hat null Wert. Es hat nicht Wert, unsere Leistung. Sondern unsere Identität, also nein, das, was wir sind, ist wertvoll. Und darauf bauen wir unsere Identität. Wenn wir die Identität in Christus haben, kann es einen Nebenwert haben. Aber die Gefahr ist, dass wir das mit der Identität vermischen und sagen, ich bin wertvoll, weil ich geleistet habe. Und das ist falsch. Es gibt eine dritte Person, die ich beleuchten möchte. Der Vater. Da sehen wir den Sohn, da gerade den Kopf und den Vater oben dran. Das fasziniert mich beim Vater. Schaut ihn mal an. Wie schaut er seinen Sohn an? Wie schaut er ihn an? Ich finde, und das bin nicht nur ich, das sind auch ein paar Wissenschaftler, ich weiß nicht, ob Rembrandt sogar geschrieben hat, dass er es so meint, aber die das interpretieren, sagen, der Vater ist blind. Der Vater ist blind. Der hat blinde Augen. Und das ist gut. Ich glaube, der Rembrandt hat das absichtlich gemacht. Er hat absichtlich einen blinden Vater gezeichnet, weil, wie heisst es im 1. Samuel, das Wesentliche sehen wir mit dem Herzen. Also Gott schaut mit dem Herzen und nicht aus Äußerlichen. Ich glaube, der Vater schaut eben nicht an, wie dreckig und wie wertlos er erscheint, sondern er sieht, mein Sohn ist da. Und das ist ja das, was er daran festhält, der Vater. Er freut sich und sagt, mein Sohn ist tot gewesen und jetzt lebt er wieder. Er ist wieder da. Dem Vater ist es egal, wie viel das der Sohn geleistet hat oder eben missleistet hat. Dem Vater ist es egal, was er alles versaut hat in seinem Leben, der Sohn. Das ist ihm alles gleich. Er sieht nur etwas. Mein geliebter Sohn ist Retter. Er ist da. Auf den habe ich schon die ganze Zeit gewartet, dass er kommt. Ich glaube, das ist eines von diesen Prinzipien vom Reich Gottes. Der Vater schaut nicht auf das, was wir gemacht haben. Oder auf das, was wir nicht gemacht haben. Oder auf das, was wir versagt haben. Nein, der Vater schaut, wer wir sind und heute wir zu ihm kommen. Er wartet nur auf das, dass wir zu ihm kommen. Er sagt nicht, mein toller Sohn, der viel geleistet hat. Mein fleissiger Sohn. Mein fauler Sohn. Nicht. Er sagt einfach, mein Sohn. Er gehört zu mir. Der gehört mir. Nicht als Besitz, sondern wir gehören zusammen. Das ist das, was Wert gibt. Das ist das, was Identität gibt. Nichts anderes. Du gehörst zu mir, sagt Gott. Egal, ob du einer bist, der lieb ist, der ganz viele Leichen im Keller vergraben hat, der Quatsch gemacht hat, das ist Gott sowas von gleich. Er sagt, komm zu mir, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Ich möchte bei dir sein, ich möchte mit dir zusammen sein. Er geht so weit und sagt, wenn du Gemeinschaft nicht hast mit ihm, Vater, bist du tot für ihn. Mein Sohn ist tot gewesen, jetzt lebt er wieder. Er ist da. Die Frage ist nicht, wie kannst du Gott, den Vater, lieben? Falsche Frage. Sondern die Frage ist, lässt du dich vom Vater lieben? Das ist das, was Identität gibt. Egal, was du geleistet und nicht geleistet hast, lässt du dich lieben von ihm? Darf er dich, die geliebte Tochter, den geliebten Sohn nennen? Oder ist dir das peinlich? Kann er dich nur geliebt nennen, wenn du auch die Leistung gebracht hast? Dann bist du ein älterer Bruder. Kannst du dich nur geliebt nennen, wenn du die Sachen aufgeräumt hast daheim und Ordnung hast und alles gut ist? Dann bist du ein jüngerer Bruder. Lass es dir zu, zum sagen, ich bin geliebt und das macht mich aus. Egal wie mein Tag verläuft, egal was ich schon alles geleistet und nicht geleistet habe, ich bin geliebt und nicht mehr. Kurz noch zwei Beispiele, vielleicht hilft es euch, um euch selber zu finden drin, aus der Bibel. Es gibt zwei Leute, die Jesus mega enttäuscht haben. Das eine ist der Petrus, er hat Jesus verraten. Und das andere ist der Judas. Er hat Jesus auch verraten. Sie haben eigentlich das Gleiche gemacht. Beide von wo der Jesus und so. Beide haben die gleichen Voraussetzungen gehabt. Interessant ist, dass sie beide nicht den gleichen Weg gewählt haben. Beide hätten umkehren können. Ein Judas hätte kommen und sagen, hey Jesus, es war falsch, tut mir leid. Aber ein Judas hat gefunden, ich bin es nicht mehr wert. Ich habe versagt. Was ich nicht gemacht habe, ist so schlimm, geht nicht. Hey, rückblickend, Jesus ist ans Kreuz gegangen. Natürlich, der Judas war der Ursprung, aber Jesus musste ans Kreuz gehen. Der Judas ist nicht der, der alles vermasselt hat. Er konnte zu Jesus kommen und Jesus hat gesagt, cool, weiterhin, du gehörst zu meinen Jüngern. Er hat ihn schon immer so behandelt übrigens. Aber der Judas hat gefunden, ich bin es nicht wert, ich gehe. Ich wähle den Tod. Ich entferne mich von dir, Gott. Ich bin es nicht wert. Und der Petrus hat etwas anderes gemacht. Und das erste Mal, Jesus wieder gesehen hat, dort am Rand hocken, er am Boot rein, kommt er raus und rennt zu Jesus zu und sagt, er hat kapiert, dass Jesus wichtiger ist als die Tat, die er gemacht hat. Dass die Beziehung zentraler ist. Der Judas hat an der Leistung festgehalten, der Petrus an der Vergebung. Oder an der Liebe. Aus dem Verräter Petrus ist ein Fels geworden, wo Jesus seine Gemeinde aufgebaut hat. Aus dem Taugenichts da, ist wieder ein Sohn geworden. Und aus uns werden wir genauso Söhne und Töchter vom König Gott. Wir werden adelig. Wir dürfen. Umkehren wir. Retour gehen und hingehen mit mir. Aber die Identität drin festigen, dort fängt etwas ganz Neues an. Und ich glaube, wenn wir verstanden haben für uns, was das bedeutet, fangen wir an, frei zu werden, auch den Nächsten das zu gewähren. Und nicht wie die Brüder müssen nebenan stehen, wenn jemand von Gott Liebe und Segen, was er immer überkommt, wo man findet, das wäre nicht verdient. Ja, das als Einstieg in die Kultur von der Ehre, Kultur vom Königreich Gottes. Wir werden weitergehen in diesen Themen. Einfach damals ein Doppelpunkt. Judas, Petrus, der eine Sohn, der andere Sohn. Du und ich, was machen wir? Was entscheiden wir? Vater im Himmel, ich danke dir, dass du so ein guter Vater bist, wo wirklich die Augen zumacht vor unserem Schmutz, wo die Augen zumacht vor dem, was wir alles geleistet haben. Und bewusst entscheidest du, zum blind zu sein und zu sehen, was wir sind. Heiliger Geist, ich bitte darum, dass du uns zu uns redest und uns offenbarst, wie tief geliebt wir sind und dass das unsere Identität ist. Und Jesus, ich bitte darum, dass du die Falschheit vom Glauben an die Leistung, vom Glauben an Wert, vom gegenseitigen sich Wert zusprechen, zerbrichst und das Kreuz nimmst. Und dass wir als Gemeinde frei dürfen werden von diesen Sachen. Komm du zu jedem von unserem Herzen, red du zu uns und offenbar du, dass wir dürfen lernen, in deiner Kultur laufen. Amen.